Willkommen beim T-Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Ich begrüße dich heute zu einem wunderbaren Interview mit Dr. Michael Gerhardt. Und was dich hier erwartet, vieles. Ja, wir haben wirklich viele, viele tolle Themen angesprochen. Ein großes Thema ist sein neues Buch. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. The Path to Strategic Impact. Ja? Und Path, ja, steht hier mit seinen einzelnen Buchstaben jeweils für eine ganz praktikable Lösung. Wir haben darüber gesprochen. Ich konnte direkt profitieren für meine Firma, für mein Unternehmen mit meinen Mitarbeitern. Dafür möchte ich genau an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, lieber Michael. Ich habe das Interview super genossen und ja, wir starten rein, horchen uns das Ganze an und ganz viel Freude mit Michael, einem wirklich einen guten, sehr, sehr guten Kommunikationskünstler, würde ich schon fast sagen. Und go for it. Wir starten rein nach diesem kurzen Intro. Und ja, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, Michael, was muss man von dir wissen, wenn man deinen Namen bisher noch nicht gelesen hat?
Ah, das ist, glaube ich, gar nicht so viel. Ich helfe Menschen, die richtigen Worte zu finden. Und ich mache das, weil ich selber oft genug frustriert darüber war, wie viele gute Ideen im Papierkorb gelandet sind, weil eben niemand sich diese Mühe gemacht hat. Ich habe das oft genug selber erlebt in meiner ersten Karriere. Ich bin eigentlich Informatiker, habe über Mobilkommunikation promoviert, habe also tatsächlich einen Kommunikations-Background, aber in einem ganz anderen Bereich der Kommunikation, wo ich tatsächlich auch groß geworden bin zu der Zeit der Mobilfunkrevolution. Als wirklich dieses große Umstülpen der Art und Weise, wie wir miteinander reden, passiert ist. Und ja, da habe ich gesehen, wie Ideen tatsächlich die Welt ändern können, aber wie auch viele gute Ideen auf der Strecke geblieben sind, weil nicht, weil sie nicht gut gewesen wären, sondern weil Menschen der Bedeutung der Kommunikation nicht genügend Beachtung geschenkt haben, sondern darauf gehofft hatten, dass gute Ideen ja schon irgendwie gewinnen, dass es vielleicht sogar auch Aufgabe des Publikums wäre, ne, das zu verstehen. Ne, meine Aufgabe ist die Forschung oder die Idee zu entwickeln, die anderen müssen. Ne, und da habe ich viele gute Ideen scheitern sehen, auf eine Weise, wie man das leicht hätte verhindern können.
Mhm. Ja, spannend, weil ich habe dein neues Buch ja schon lesen dürfen und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, ganz witzig: Ideen sprechen nicht für sich und sterben, wenn man nicht für sie einsteht. Also so, ja, im Sinne. Das ist ja genau das, was du gerade gemeint hast, ne?
Ja, genau. Also vielleicht gibt es die ein oder andere Ausnahme, ne? Also ich denke mal, die Relativitätstheorie hätte es irgendwie auch geschafft und hat es de facto ja auch geschafft. Also Einstein hat sich beim Aufschreiben der Idee jetzt vielleicht nicht die allergrößte Mühe gegeben, dass das auch ein Laie verstehen kann. Das haben dann natürlich bei einer Idee, die solches Gewicht hat, andere für ihn getan, damit diese Idee tatsächlich gewinnen konnte. Aber für die meisten von uns gilt das nicht. Ne? Und selbst für große Ideen sind manchmal Hilfen eben notwendig. Ne? Also ein gutes Beispiel finde ich immer Charles Darwin, ne? der 1859 sein Buch veröffentlicht hat, The Origin of Species, wo er das Thema der Natural Selection, hat er das damals genannt, also natürliche Auslese, vorgestellt hat. Aber erst 5 Jahre später, als Herbert Spencer, ein Philosoph, den Begriff Survival of the Fittest dafür gewählt hat, konnte diese Idee eigentlich erst durchstarten. Im Wissenschaftscommunity, da gab es sofort einen Impact. Aber darüber hinaus, glaube ich, war dieser Begriff, den Spencer 5 Jahre später entwickelt hat, sehr viel, sehr, sehr entscheidend. Und Darwin selbst hat ihn sehr schnell adaptiert, für seine 5. Auflage des Buches verwendet. Und ja, dann ist der Rest Geschichte. Ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Worte, die ich wähle, Einfluss darauf haben, wie meine Ideen bei Zuhörern landen und was die dann damit machen können.
Nicht nur so eine Hohlschuld vom Publikum, sondern auch ja, von uns auch eine Bringschuld. Ja, dieses.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Also ich bin vielen Menschen in meiner Karriere begegnet, ne, die ein bisschen sauer auf das Publikum waren, ne? Weil es doch auf Folie 13, Bullet Point 3 stand. Ne? Oder weil das doch ganz offensichtlich anders gemeint war. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die haben es nicht gesehen. Die haben es überlesen. Die haben es anders verstanden. Und das ist alles, was ich wissen muss. Und in dem Moment, wo ich das annehme, diese Erkenntnis für mich annehme, da öffnen sich mir Türen und Einflussmöglichkeiten, die schier unbegrenzt sind. Wenn ich Verantwortung darüber nehme, dass meine Ideen verstanden werden, wenn ich nach der besten Möglichkeit suche, das zu erklären, dann mache ich es meinem Publikum, meinen Zuhörern, meinen Kunden, meinem Team so leicht wie möglich. Und erst dann habe ich die Chance auf einen richtig großen Einfluss.
Und was meinst du, woran liegt das? Dass wir sagen, das muss das Publikum verstehen, ne? Wie du sagst, das habe ich doch in einem Nebensatz mal so angedeutet. Warum schieben wir denn die Kugel, den Spielball rüber zum Publikum und greifen uns ja nicht selber am Schopf?
Ich glaube, das sind letztlich eine ganze Reihe von Gründen, die eine Rolle spielen. Manche, die wir bewusst steuern können, andere, die vielleicht auch einfach passieren. Einer dieser Dinge ist zum Beispiel das, was in der Literatur gerne der Fluch des Wissens genannt wird. Also das Phänomen, dass je mehr ich über etwas weiß, je besser ich mich in meinem Thema auskenne, desto schwerer wird es, einfache Worte dafür zu finden. Worte zu finden, die auch Nicht-Experten, die auch Laien verstehen können. Und weil für mich ja alles sonnenklar ist. Und was gerne passiert ist, dass ich natürlich mich mit meinen Kollegen, mit meinem Team, mit anderen Experten darüber austausche und die frage, sag mal, ist das eine gute Präsentation oder ist das eine gute Erklärung? Und die sagen natürlich, ja klar, weil die denselben Background haben. Und übersehen, dass die Menschen, die ich ja eigentlich erreichen möchte, für die ist das alles neu. Die beschäftigen sich nicht den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr über damit. Die müssen erstmal erkennen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich? Moment, wie meint er das genau? Moment mal, widerspricht das nicht dem? Ach, so meint er das. Ne? So und allein darüber zu springen, erfordert natürlich ein bisschen Abstand zu sich selbst. Und auch die Bereitschaft, vielleicht ein bisschen von dem Ross runterzusteigen und zu sagen, okay, ich weiß das zwar alles und für mich ist das vielleicht alles klar, aber es ist auch keine Schande, wenn jemand das nicht weiß. Es ist auch keine Schande, wenn ich für denjenigen oder für diejenigen dann einfachere Worte suche. Nicht, weil ich denen nicht zutraue, dass sie nicht schlau sind oder weil ich dann weniger kompetent wirken würde, sondern weil ich dadurch erst die Tür öffne für das eigentlich wichtige Gespräch. Weil durch den einfachen Einstieg erst die Diskussion über das komplexe Darunterliegende möglich ist.
Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Dir gefällt dieses Interview bisher mit Michael? Ich habe viele Interviews. Und damit du die nicht verpasst, abonnier doch das Ganze. Würde mich freuen und dich und dein Team wird es auch weiterbringen. Ja, vollkommen richtig. Also ich habe demnächst so eine Arbeitsweise von jemand gelesen, der immer mal wieder seine Präsentation, das, was er sagen möchte, gibt er ein bei ChatGPT und sagt dann quasi, versucht diese Inhalte einem Erstklässler zu erklären. Ne? Und da das mal runterzubrechen, ist natürlich toll, wenn man selber nicht kann. Aber ich merke auch für mich, wenn ich es einfach nicht erklären kann, dann habe ich es oft selber auch nicht verstanden.
Ja, genau.
Also, mir geht's da nicht nur so, dass ich dann so in meiner Terminologie plötzlich festhock, aber Dinge, die ich voll durchdrungen habe, kann ich runterbrechen. Und wenn ich da aber nicht runterkomme und von Worten und Begrifflichkeiten, dann fehlt mir was.
Ja, und das ist so eine ganz komische Story und ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wo die herkommen. Ne? Also ich kann mich noch genau erinnern, es ist ja schon zwar eine Weile her, aber ich glaube, so viel hat sich da nicht geändert in dieser Wissenschafts-Community, Ingenieurs-Community, in dieser Profi-Community, nenne ich es jetzt mal, ne, dass das fast schon ein Badge of Honor, so ein Ehrenorden ist, dass ich dass ich in der Lage bin, mit diesen ganzen Termini um mich zu werfen. Dass je komplexer ich mich ausdrücken kann, desto kompetenter wirke ich. Aber tatsächlich ist, wenn wir mal uns zurückdenken an die Reden, die uns begeistert haben, an die Texte, die uns fesseln, an die Menschen, die uns in ihren Bann ziehen, dann sind das eben gerade nicht diejenigen, die sich geschwollen ausdrücken, die besonders komplexe Formulierungen verwenden, sondern gerade umgekehrt, die es schaffen, komplexe Gedanken in einfachen Worten auszudrücken, einen einfachen Zugang zu finden für komplexe Gedankengebäude.
Ja, da ist was dran. Ja, und also du bist ja jetzt schon über 16 Jahre, bist du Kommunikationsberater. Und da, wie ist das gekommen, dass du jetzt aus der IT darüber gerutscht bist in deine, wie hast du gesagt, deine zweite Leidenschaft?
Wie ich vorhin schon sagte, der Auslöser war, glaube ich, tatsächlich einfach Frust. Also ich wollte das für meine eigenen Ideen nicht. Also ich wollte das nicht akzeptieren, dass man das einfach so macht. Dass man auf dieser Konferenz, in dieser Community das so erwartet, dass man langweilig präsentiert, dass man es schwer durchdringlich macht, weil es einfach dieser Standard PowerPoint, dieses Standard PowerPoint-Korsett ist, in das man alles presst. Ja. Und habe mich einfach nach anderen Wegen umgeschaut. Und die habe ich auch gefunden. Einer der Blogs, die mich früh geprägt haben, war zum Beispiel Presentation Zen von Gar Reynolds. Ein amerikanischer Wirtschaftsprofessor, der irgendwann nach Japan ausgewandert ist und dort als seine Wirtschaftsthesen mit dieser japanischen Zen-Philosophie kombiniert hat. Aha. Und auch mehrere interessante Bücher dazu geschrieben hat. Aber auch andere Autoren. Ein großer Durchbruch für mich war, als ich den Blick dann über den Tellerrand der eigentlichen Präsentationsliteratur genommen habe. So wie funktionieren eigentlich gute Filme? Wie schaffen die das eigentlich für ein Thema, was mich null interessiert, mich total zu begeistern? Indiana Jones war ein Film, den ich damals gesehen habe. Archäologie interessiert mich nicht die Bohne. Und trotzdem ist das ein spannender Film, ja? Über einen Archäologieprofessor. Wie machen die das? Also darüber Literatur zu lesen, ein bisschen Psychologie zu verstehen, Literatur sich da zu bilden. Und dann war, glaube ich, der entscheidende Schritt, dass ich das nicht nur auf mich angewendet habe, auch die ein oder anderen Zweifler einfach ignoriert habe, die mir gesagt haben, oh, das kannst du so nicht machen, sondern dass ich dann erstens das trotzdem gemacht habe, dafür einfach tolles Feedback bekommen habe, endlich mal jemand, der Klardeutsch spricht, endlich mal jemand, der das runterbricht, sondern auch dann darüber hinaus angefangen habe, darüber zu schreiben. Also einen der ersten deutschsprachigen Blogs zum Thema damals ursprünglich präsentieren, dann später habe ich das aufgeweitet über das Thema Kommunikation viel allgemeiner. Das hat sich irgendwie rumgesprochen und das fanden Menschen spannend. Und irgendwann klingelte das Telefon und mit der Frage, kann man das kannst du das nicht mal bei uns erklären und in unser Team reinbringen?
Einfach erklären. Okay. Verrückt, verrückt. Das heißt, die Schreiberei hatte ich auch schon eine ganze Weile. Nach unserem Vorgespräch dachte ich, du wärst am zweiten Buch jetzt, was am 1. Oktober kommt, aber das ist gar nicht das zweite Buch, sondern das ist das.
Das kommt drauf an, wie man das nimmt. Also es ist das, also je nachdem, wie man zählt, kann man es durchaus das zweite Buch noch nennen. Das erste war der Aha-Effekt, wo ich so ein bisschen einen Kontrapunkt zu vielen meiner Kollegen gesetzt habe, die ja mehr auf den Wow-Effekt setzen. Also ich habe mich aber immer gefragt, was habe ich davon, wenn meine Zuhörer anschließend sagen, boah, das war aber ein cooler Vortrag. Wenn ich eigentlich doch will, dass sie sagen, wow, was für eine geile Idee. So, also, denke ich, dass man die irgendwie doch ein Stück weiter als nur zum Wow-Effekt bringen muss. Und natürlich habe ich aber dazwischen eine ganze Reihe so kleinere Werke geschrieben, also zum Beispiel dieses Leaders Light the Path Manifest oder dieses kleine Speak Easy E-Book, wo ich meine Gedanken zu dem Thema, wie schaffe ich es eigentlich, ein bisschen souveräner auf der Bühne zu stehen. Aber tatsächlich würde ich sagen, mein allererstes Buch habe ich schon in der Schulzeit geschrieben.
Ja?
Das habe ich zwar nie veröffentlicht, aber in gewisser Weise ist es trotzdem ein Buch. Und das habe ich meinem Physiklehrer zu verdanken, der, als ich in die Oberstufe kam, uns in der ersten Stunde, vielleicht war es auch die zweite, ein Angebot gemacht hat. Und zwar sagte der, wir werden jetzt in den 3 Jahren, wenn ihr LK wählt, was ich anschließend dann getan habe, in den 3 Jahren viele, viele Bereiche der Physik erforschen. Und ich mache euch heute das Angebot, dass ihr mir zu jedem dieser Themen eine Abhandlung in euren eigenen Worten geben könnt. Schreibt das auf, was wir machen. Das ist erstens eine Top-Vorbereitung fürs Abi und zweitens lernt ihr damit fürs Leben. Und das habe ich getan. Es waren 3, neben mir waren es noch 2 andere, die das Angebot angenommen haben. Ich glaube, ich war der einzige von den 3, die das für jedes einzelne Thema gemacht haben. Ja, und Herr Danne hieß der Lehrer. Der hat das dann tatsächlich auch ernst gemeint. Ist das durchgegangen. Der hat das erstmal natürlich fachlich korrigiert, aber auch stilistisch und auf Klarheit geprüft. Hast du dich so klar ausgedrückt, dass das jemand verstehen kann? Dass das jemand, der noch nie etwas über die Maxwell'schen Theoreme gehört hat, verstehen kann? Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt für meinen Werdegang. Das hat mir einen, ich würde vielleicht nicht sagen Liebe dazu, aber hat mich gelehrt, das wertzuschätzen, den Wert der Worte, die ich wähle. Und tatsächlich einer der bewegendsten Momente für mich war dann die Abiturverleihungsfeier, wo der Schulleiter tatsächlich gesagt hat, dass mein Physiklehrer Tränen in den Augen hatte, als er die Arbeit gelesen hat, die Abiturklausur. Und ich glaube, das wäre nicht so gewesen, hätte ich diese Schreibarbeit vorher nicht gemacht, mit der Bereitschaft, das Feedback auch zu ertragen und umzusetzen. Und das hätte dann vielleicht im Studium und in der Promotion dazu geführt, dass ich mich nicht so sehr geärgert hätte über die verschwendeten Ideen, weil jemand eben sich nicht diese Mühe gegeben hat. Und es hätte mir vielleicht auch nicht den Weg geebnet, zu sehen, okay, man kann komplexe Gedanken kompakt zwischen 2 Buchhälften packen.
Verrückt. Ja, also wow, coole Story. Ich weiß, dass diesen Podcast auch immer wieder ein paar Lehrer anhören, gell? Also von dem her seid inspiriert, genau was ihr weitergebt. Eine schöne Geschichte. Aber ich muss auch sagen, das liest man in deinem Buch auch wirklich toll. Also es ist total gehirngerecht für mich auch aufbereitet. Es ist wirklich, wirklich prima, ne, mit diesem Akronym heißt, glaube ich, gell, mit dem Path, ja, wo jeder Buchstabe dann auch seine Bedeutung hat. Und dann hinten bin ich auch Riesenfan von Lesetipps, die du da noch mit reinbringst. Ne? Also wirklich super, super cool. Ich habe wirklich viel Spaß dran gehabt. Ich habe noch nicht alle Kapitel durch, aber richtig, richtig tolles Buch. Ich habe mich dann gefragt, wieso hast du den Aspekt von der, also vielleicht habe ich es doch nicht ganz verstanden, von der Strategie reingebracht, weil Strategie ist ja was ganz anderes wie Handlung. Ne? Also das eine ist ja wirklich Handlung, da wird hands-on auch praktiziert. Und ja, wieso hast du dann den Begriff der Strategie mit reingebracht?
Also zunächst mal ist das Buch ja, ist das letztlich auch wieder ein Resultat meiner Erfahrung. Ne? Das ist eben das, was ich auch erlebe. Ne? Dass ich ganz oft diese Begeisterung spüre, auch bei vielen meiner Kunden, die zum Beispiel ein Strategieprojekt hinter sich haben oder die mal wieder auf dem jährlichen Strategie-Retreat waren. Und wirklich dieses Mal haben wir es geknackt. Dieses Mal. Das ist wirklich eine geile Strategie, die wir jetzt hier gebaut haben. Und alle sind total enthusiastisch und begeistert. Und dann gibt es meinetwegen eine Mitarbeiterversammlung, wo das dann auch noch präsentiert wird. Aber 3 Wochen später, vielleicht manchmal auch 5 Wochen später, ist alles im Sande verlaufen. Alles ist im Sande verlaufen. Das Tagesgeschäft hat uns eingeholt. Das Team hat es doch nicht so richtig gekauft. Und dann kommt der Wettbewerb mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke und wir denken, boah, das ist jetzt doch relevant und irgendwie ist die Annahme schon falsch, die wir damals. Ne, so, und irgendwie verläuft das alles im Sande. So, und ich glaube, das ist der Punkt, wo es eben da diese Verbindung gibt, wo das eben gar nicht zwei verschiedene Dinge sind, ne? Sondern was, sondern die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist eher, welchen Nutzen habe ich denn von dieser brillanten Strategie, von dieser inspirierenden Vision, wo wir jetzt eine smarte Strategie für entwickelt haben? Was habe ich davon, wenn ich am Ende es eben nicht schaffe, dass mein Team das in Handlung umsetzt? Dass sie eben nicht verstehen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich, wenn das Telefon klingelt, wenn wir das neue Projekt starten, wenn ich jetzt hier die neue Iteration unseres Produktzyklus starte. Was bedeutet diese Strategie denn jetzt für mich konkret als Handlungsentscheidung? Und diese Übersetzung, die passiert tatsächlich viel zu wenig. Was wir oft sehen, ist, dass wir entweder dann versuchen, das Team zu begeistern, ne, indem wir ein cooles Mission Statement daraus generieren, was cool klingt, aber wo irgendwie letztlich keiner weiß, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wie jetzt Innovationsführerschaft, was bedeutet das jetzt für mich? Oder die Alternative ist, ne, wir haben diesen Stapel oder ganzen Aktenschrank voller PowerPoint-Präsentationen, die super durchdacht sind, wo alles bis ins kleinste Detail analysiert und auseinandergenommen ist und umgedreht ist. Aber keiner liest die wirklich und wiederum keiner versteht, okay, was bedeutet das denn jetzt für meine Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss? Muss ich da, auf welcher der 326 Folien muss ich da jetzt nachgucken? Und ich glaube, das ist eine echt vertane Chance. Da ist viel, viel Potenzial, was man schöpfen kann, wenn man sich daran erinnert, okay, wofür machen wir das? Wofür machen wir diese Strategie? Ja, und das ist letztlich eine einfache Sache. Wir machen das, damit jeder im Unternehmen die Entscheidungen treffen kann, die er treffen muss, damit wir gemeinsam auf unserem Weg, dem Path, einen entscheidenden Schritt nach vorne machen können.
Okay. Okay, dann ist das quasi so eine Übersetzung, ne? Vom Kopf in die Praxis dann, in die Umsetzung.
Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Punkt, den man leicht verbessern kann. Ein Punkt, an dem viele dieser Projekte scheitern. Dass sie tatsächlich im Kopf bleiben. Ich will mal ein einfaches Beispiel nennen. Also nehmen wir mal an, du bist ein Logistikdienstleister, vielleicht ein Paketdienstleister. Und du überlegst dir jetzt, wie schaffen wir jetzt den entscheidenden Schritt nach vorne, um uns vom Wettbewerb abzusetzen. Und dann kommt euch der Geistesblitz, wir müssen die Zuverlässigsten werden. Wir versprechen jetzt, die Speerspitze zu sein der Industrie für effiziente, verlässliche Zustellung von Paketen. Spektakulär ambitioniert, nicht wahr?
Aber wie?
Aber was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für mich? So, ganz anders sieht das aus, wenn ich versuche, das zu übersetzen, wenn ich das versuche, in eine Sprache zu finden und Worte zu finden, die mir Anleitung geben für die Entscheidungen, die ich treffen muss. Zum Beispiel, wie das FedEx getan hat, deren Strategie eine sehr lange Zeit lang war, when it absolutely positively has to be there overnight. Wenn es auf Biegen und Brechen, auf Gedeih und Verderb morgen ankommen muss.
Ja.
Und das ist eine ganz andere Darstellung, denn das kann ich auf einmal sehen, wie ich am nächsten Morgen dieses Paket dem Kunden in die Hand gebe und der erleichtert ist, dass es wirklich angekommen ist, weil das seinen Produktionsprozess nämlich nicht anhält. Und das informiert mich darüber, was ich mache, wenn ich abends, wenn der LKW schon losgefahren ist, das Paket aber noch ankommt. Ja, fahre ich da jetzt mit dem PKW hinterher oder nicht? Natürlich, das muss morgen da sein. Verdammt nochmal, auf Gedeih und Verderb. Und diese Information habe ich nicht, wenn ich die Speerspitze der Effizienz sein möchte. Weil was bedeutet das? Wie sieht das aus? Wie muss ich mich jetzt entscheiden? Das sieht natürlich für jedes Unternehmen anders aus und welche konkreten Bilder ich da wähle, ist natürlich immer sehr individuell und auch kulturell vielleicht abhängig von dem Unternehmen und der Bildsprache und der Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, abhängig. Aber ich glaube, das ist das eigentliche Ziel. Das, was ich als abstrakte Business Goals habe, Business Ziele habe, zu übersetzen in etwas, was sichtbar, wenn nicht gar greifbar wird.
Greifbar. Mhm. Ja, die Speerspitze, ne? Das ist natürlich ein schönes Bild und das macht sich auf irgendeinem Bild im Eingangsbereich der Firma sicherlich ganz, ganz toll, aber ja, so ist es ja oft mit Normen und Werten, die man da nicht füllen kann. Ja, gerade Kommunikation ist ja so ein Begriff, der alles und nichts ist und für viele dann gar nicht zu packen ist.
Ja.
FedEx, stimmt, ja, das ist deren guter Slogan. Mhm. Ja, verrückt. Und das A in Path steckt ja dieses Actionable drin. Ich habe mich noch gefragt, es muss doch immer in Aktion was sein, oder? Also ich kann ja diesen Impact gar nicht darstellen, wenn ich die Action nicht habe.
Ja, genau. Und da passiert halt aber ganz gerne etwas, ne, was ich gerne die Lazy Strategy nenne, die faule Strategie. Ne? Die eigentlich schwierigen Entscheidungen dem Team überlässt. Also sowas wie, wir wollen in den nächsten 3 Jahren die Qualität unseres Produktionsprozesses um 10% verbessern. Oder wir wollen den Umsatz in den nächsten 5 Jahren um jedes Jahr zweistellig erhöhen. Das ist ein spektakulär ambitioniertes Ziel. Mhm. Aber es sagt mir nichts darüber, wirklich gar nichts darüber, ob ich jetzt eine gute Entscheidung treffe. Je höher ich bin in der Hierarchie, desto mehr kann ich vielleicht noch ein bisschen erahnen, welche Stellschrauben ich habe. Aber wenn ich jetzt ein Projektbearbeiter bin, was mache ich jetzt mit dieser? Inwiefern informiert mich das darüber, wie ich dieses Dokument zu schreiben habe? Ne? Und wie trägt das dazu bei, dass der Umsatz um zweistellig steigt? Ne? Mhm. Und da muss ich als Führung Verantwortung übernehmen, ne? damit ich dem Team ermögliche, die Ambitionen auch in Aktionen umzusetzen. Mhm. Ne? Ein anderes gutes Beispiel ist da vielleicht Southwest, ne? Southwest Airlines. Die in den 70er Jahren, glaube ich, deren erfolgreiche Zeit so begonnen, den amerikanischen Flugzeug- oder Carrier-Markt da komplett umgedreht haben, im Kopf gestellt haben. Und eine der Strategien, die verwendet haben, war ein sehr starker Fokus auf Effizienz, auf die Zeit, die das Flugzeug tatsächlich in der Luft verbringt und entsprechend eine Minimierung der Zeit, die sie am Gate verbringen. Weil sie nämlich erkannt haben, dass Flugzeuge letztlich nur Geld verdienen, wenn sie in der Luft sind, wenn sie Passagiere von A nach B bringen. Ja. So. Und auch hier wieder hätte man typische Formulierungen, wie man sie in jeder beliebigen Unternehmensstrategie findet, verwenden können. Wir machen eine Effizienzinitiative und minimieren die Turnaround-Zeit an Gates. So, und das ist zwar eine richtige Strategie und eine wahrheitsgemäße Übersetzung dieser Strategie, aber sie ist trotzdem, geht ein bisschen an der Lebenswirklichkeit des Teams vorbei, ne? Die ja Entscheidungen auch schnell treffen müssen, die sich eben gar nicht mit Begriffen wie Effizienz und und Airtime und sowas beschäftigen. Und stattdessen haben die eine Formulierung gewählt, die sofort ein Bild in den Köpfen erzeugt. Nämlich die Formulierung dieser Strategie lautete Wheels up. Mhm. Räder hoch. Mhm. Das Symbol dafür, dass das Flugzeug abhebt. So, und das ist so eine Art Maßstab für die Entscheidung, die ich zu treffen habe. Mhm. Wenn ich die Kabine säubere, wenn ich mir über die Beladung Gedanken mache, wenn ich mir über das Catering Gedanken mache, sorgt es dafür, dass die Wheels, die Räder, schneller in der Luft sind?
Ja.
Oder nicht? Und damit macht sich die Entscheidung von alleine. So, und das führt dann dazu, dass der Umsatz zweistellig steigt, weil durch die höhere Effizienz wir die Kunden schneller bewegen können, die deswegen mehr Tickets kaufen und so weiter. Aber es delegiert nicht, und es ist umgekehrt auch kein Micromanagement. Ich sage nicht, welche Entscheidungen zu treffen sind. Aber ich gebe eine Richtung vor, einen Weg vor, in welcher Weise die Entscheidung zu treffen, wo es hingeht, ne, damit die Entscheidung im Sinne des Unternehmens getroffen wird. Das heißt, ich übernehme Verantwortung, was ist die Richtung, überlasse die eigentlichen Entscheidungen aber immer noch dem Team.
Mhm. Ja, ich glaube, da hast du mich so ein bisschen erwischt, ja, weil ich das auch ganz gerne so mache und Themen dann an mein Team rausgebe. Aber das sind dann oft Dinge, wo ich nicht der Profi bin, ja, wo mein Team in der Praxis besser weiß, ja, wie sie damit umgehen können. Ne? Und ich erhoffe mir natürlich mit so einer recht offenen Zielfindung, dass die nicht so sehr irgendwo verkopft sind oder plötzlich eingeparkt und dann nicht mehr rauskommen, sondern so, wie es wirklich in der Praxis dann gut ist. Ne? Also da könnte ich gar nicht sowas wie Wheels up oder ja, in unserem Fall, ne, mit den Teamtrainings, wir haben viele Sicherheitsaspekte. Klar könnte man sagen, Safety first, aber das wäre ja fast auch wieder
Umgekehrt hast du sicher eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was ein gutes Training ausmacht, was eine gute Weiterbildungsveranstaltung ausmacht, wie Teams zu entwickeln sind. Und ich kann mir gut vorstellen, ohne dass ich eure Events jetzt im Detail kenne, dass die sehr, sehr, sehr geradlinig da sind, ne? Und sehr klar in dieser Art und Weise sind. Und was das dann bedeutet für die konkreten Themen, für Sicherheitsschulungen, für Diversity-Schulungen, für ich weiß nicht, welche Themen ihr insgesamt alle bearbeitet, ne? Das ist dann Expertensache, aber den großen Rahmen, was macht eigentlich eine gute Fortbildung aus? Was macht eine gute Teamentwicklung aus? Da glaube ich, da wäre ich überrascht, wenn du da nicht eine Vorstellung von hast und die auch immer wieder mit deinem Team besprichst. Und da wäre jetzt vielleicht dieses Path Framework mit diesen vier Kriterien, plain and simple, actionable, transformative und heartfelt, eine Möglichkeit, wie man das vielleicht noch besser auf den Punkt bringen kann, wie man das vielleicht noch klarer fassen kann. Aber dass so eine Grundvorstellung dieses Weges, auf dem ihr euch befindet, nicht besteht, das nehme ich dir fast gar nicht ab.
Mhm. Ja, jetzt nochmal so mit den Beispielen. Ja, genau. Also das große Ganze, ne, das wird dann natürlich nicht angegangen. Ne? Sind eher dann auch einzelne Seminare, die dann mal eine Woche gehen. Da möchte ich nicht reinfunken. Ja, genau. Mhm. Aber eben so das große Ganze. Und mir kam jetzt gerade auch schon ein ganz guter Slogan.
Ich bin gespannt, ihn zu sehen.
Ich liebe Interviews, wo ich am meisten selber davon profitiere. Vielen lieben Dank schon mal. Ja, klasse. Verrückt. Und wie bist du jetzt zu deinem neuen Buch, The Path to Strategic Impact. Wie bist du da rangekommen an die Idee? Oder wie lange gibt es die auch schon?
Also so ein Buch ist natürlich ein Prozess und das sind Themen, mit denen ich mich natürlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren beschäftige. Und das sind jetzt auch natürlich nicht Ideen, die ich für das Buch neu entwickelt habe, dass man, und die letzte ja auch nicht, ne, wo ich jetzt auch nicht der Erste bin, der mal auf die Idee kommt, dass man plain and simple, dass man also einfachere Worte findet, dass man actionable, ja, also umsetzbare, dass man eine emotionalere Ansprache, also heartfelt, wirklich Worte, die man, hinter denen man tief steht, findet. Ne, da bin ich jetzt natürlich nicht der Erste, der das sieht, aber natürlich bemühe ich mich selber auch immer darum, dass da meine eigene Medizin zu schlucken. Und da hat sich eben über die Jahre irgendwann dieses Bildes des Path rauskristallisiert. Und das als wirklich hilfreiches Tool herausgestellt, ne, weil es eben auch diese schöne Doppelbedeutung hat. Ne, es ist eben nicht nur das Akronym, das für diese vier wirklich fundamentalen Prinzipien steht, sondern es gibt eben genau das wieder, was ich eigentlich erreichen will. Ne, ich habe mein Unternehmen ja gegründet, ne, weil ich etwas erreichen will, weil ich an etwas glaube. Und wir machen uns gemeinsam auf den Weg, auf den Path, etwas, dieses Ziel zu erreichen. Ne, und insofern, war irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, die Zeit reif, dass diese Idee raus wollte. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich, ein E-Book zu schreiben. Aber ganz schnell hat sich herausgestellt, dass hier viel mehr Idee da ist, als es für ein E-Book ist. Ich hatte dann irgendwann die Einleitung geschrieben, die an ein paar Freunde und Kollegen geschickt. Und sie gefragt, sag mal, würdet ihr darüber auch ein Buch lesen wollen? Und als da begeisterte Reaktionen zurückkamen, ja, da war die Entscheidung schnell getroffen. Und es fühlte sich dann tatsächlich so an, als hätte die Idee irgendwie angeklopft und gesagt, so, lass mich jetzt bitte raus. Ne? Und ganz anders als bei meinem ersten Buch, dem Aha-Effekt, füllten sich die Seiten hier viel, viel, viel schneller. Ne? Das war also offensichtlich die Zeit reif, diese Idee jetzt auf Papier zu lassen. Das ist dann natürlich trotzdem anschließend noch ein langer Prozess, ne, mit Lektor, Korrektorat, mit Designentscheidungen, mit Marketing und Launchplanung und alles. Ne. Also das ist, ne, bis aus einer Idee, die erstmal roh als erste Fassung zu Papier gebracht wird, bis da ein brauchbarer, fertiger Text entsteht, da geht natürlich viel, viel Schweiß und Tränen den Bach runter und viel Zeit ins Land. Und ja, insgesamt ist das ein Prozess, der gut und gerne ein Jahr dauert. Ne?
Okay. Verrückt. Aber ja, der Bedarf muss ja da gewesen sein. Ne? Also, dass man das dann einfach auch an die Menschen dann ranträgt.
Ja.
Schön. Also, werden wir auf jeden Fall verlinken. 1.10. Kommt das gute Stück raus. Und wird es das auch noch auf Deutsch geben oder wird es im Englischen bleiben?
Also erstmal würde ich jetzt nicht raten, dann darauf zu warten. Also wen das neugierig gemacht hat und wer denkt, dass das ist genau das, was ich jetzt für mein Unternehmen brauche, der würde wahrscheinlich viel Zeit verlieren, wenn er auf eine deutsche Fassung wartet. Das ist durchaus eine Überlegung, aber es gibt da nichts, was ich an dieser Stelle versprechen könnte, ob das im nächsten Jahr passiert, ob das 2 Jahre oder vielleicht noch länger dauert, kann ich an dieser Stelle nicht versprechen. Schneller als ein Jahr wird es sicher nicht gehen, wenn überhaupt. Ne? Also wartet nicht drauf, wenn ihr denkt, das lohnt sich.
Liest sich ja auch gut. Also es gibt ja manche englische Bücher, die ich dann auch gerne irgendwie ab Seite 30 zur Seite lege, weil es mir dann irgendwie auch zu viel Fachterminologie ist und man die Wörter dann auch gar nicht kennt und dann schlägt man sie nach und dann erkennt man sie nur nicht mal im Deutschen. Aber das ist es ja nicht.
Ja, genau.
Toll, toll. Ja, klasse. Für diese Einblicke schon mal in dein Buch. Und ja, wie ich gerne ja meine Interviews auch beende, mit zwei, drei wiederkehrenden Fragen. Eine davon ist, wenn ich dir morgen 7.000 Euro überweise, was würdest du damit machen? Ja, du darfst das Geld aber nicht irgendwo investieren oder ähnliches, sondern du musst es für dich ausgeben. Was wäre da so eine Idee für einen Betrag von 7.000 Euro? Was reizt dich?
Für mich?
Ja.
Ah. Oh, 7.000 ist eine Menge für die Dinge, die mich glücklich machen. Ich würde durchaus gerne in eine neue Gitarre dann nochmal investieren, aber die kostet nicht 7.000 Euro. Mich machen die mich glücklich machen würde. Da reicht weniger für. Aber vielleicht könnte man das ja ausstatten mit einem entsprechenden Verstärker und entsprechender Peripherie. Und damit könnte man mich sehr, sehr glücklich machen.
Aha, Gitarren-Hobby. Wie viele Gitarren nennst du schon dein eigen?
Im Augenblick habe ich 4 Gitarren. 2 akustische und 2 elektrische. Also da geht noch was.
Aber es hält sich noch in Grenzen, gell?
Ja, genau.
Gitarren ist manchmal so ein Hobby. Okay, verrückt. Ja, siehst du, da erfährt man doch nochmal so Sachen. Und der Schluss ist ja dann auch immer dafür unbezahlte Werbung. Wem würdest du denn gerne hier die Plattform stellen oder ja, welcher Idee oder was auch immer?
Wenn ich auch eine Idee nennen darf, und es nicht eine Person sein muss, oder ein Produkt sein muss, dann würde ich die Idee wählen. Nämlich die Idee, dass wir unsere Perspektive wechseln von, auf Englisch heißt es, lässt es sich schön sagen, trying to be right to getting it right. Also aufhören, Recht zu haben und stattdessen anfangen, es richtig zu machen. Also aufhören zu verteidigen, warum unsere Position die richtige ist, warum unsere Idee die beste ist, warum wir gehört werden müssten und stattdessen beginnen zu fragen, okay, wo wollen wir denn gemeinsam hin, als Team, als Gemeinschaft? Und weniger uns darum kümmern, wessen Idee das ist, sondern was die richtige Idee ist, was die beste Idee ist. Ich glaube, wenn wir das wirklich verinnerlichen und wenn das viele von uns tun, dann könnte die Welt ganz schnell ein besserer Ort werden.
Schön, schöne Werbung, das unterschreibe ich auch. Ja. Da gab's mal das Zitat, dem Problem ist es egal, wie die Lösung aussieht. Und ja, trifft's doch ganz gut.
Ja.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Weitere findet sich dann in den Shownotes und dich findet man dann am besten bei LinkedIn, Instagram, was ist dir am liebsten?
Ich glaube, am einfachsten findet ihr mich bei LinkedIn, indem ihr einfach nach meinem Namen sucht, natürlich auch auf meiner Webseite michaelgerhards.com, wo es im Zweifel auch alle Links zu sonstigen Kanälen gibt und Pointer zu allen meinen Veröffentlichungen von kostenlos bis eben zu diesem Buch, wo es eine ganze Reihe von Ressourcen gibt. Das wären, glaube ich, gute Startpunkte, LinkedIn und Webseite.
Super. Gut, vielen lieben Dank, Michael, und bis zum nächsten Interview. Dir hat dieses Interview gefallen? Wie wäre es, wenn du der nächste Interviewgast wärst? Und du siehst ja, hörst ja, was dabei rumgekommen ist. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, oh, das ist jemand, der ist ein Mensch und der lebt nicht alleine in der Berghütte, also der hat auch was mit anderen Menschen, mit Gruppen, mit Teams zu tun, dann darfst du auch sehr gerne vermitteln natürlich. Vielen lieben Dank fürs Reinhorchen. Bis zum nächsten Mal bei Team Mensch.